Die Elia-Geschichte. Erstens von Gott beauftragt, 1. Könige 17, 1 bis 16. Und es sprach Elia, der Tischbitter aus Tischbe in Gilead zu Ahab. So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Da kam das Wort des Herrn zu ihm, geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Grit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken. Und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Grit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Da kam das Wort des Herrn zu ihm, mach dich auf und geh nach Zarpat, das bei Sidon liegt, und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Und er machte sich auf und ging nach Zarpat. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, bringe mir auch einen Bissen Brot mit. Sie sprach, so wahr der Herr, dein Gott lebt. Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will mir und meinem Sohn zurichten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir's heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte, und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und dem Ölkrug mangelte nichts, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Liebe Brüder und Schwestern, das war eine herrliche Zeit für Israel. Und es war eine schlimme Zeit für Israel. Der König Ahab, man könnte auf Schwäbisch seinen Namen übersetzen, ganz der Vater. Was heißt das? Das Hebräische Ahab heißt ganz der Vater. Wer war denn der Vater von Ahab? Muss man in die Bibel reinschauen. Wie hat er geheißen? Omri. Und was heißt von dem Omri? Vers 25 in Kapitel 16.
Was ihm missfiel.
Ja, sogar noch mehr. Und Omri tat, was dem Herrn missfiel und trieb es ärger als alle, die vor ihm gewesen waren. Der Name des Ahab ist also kein Ruhmesname. Ganz der Vater, der trieb's noch ärger, dieser Ahab. Er tat, was dem Herrn missfiel. Ahab war der schlimmste König in der Reihe der Könige Israels. Er führt den Baal-Kult ein. Warum denn? Was hat er mit dem Baal zu tun? Durch Heirat. Ja, diese Prinzessin aus Phönizien, die Isebel geheiratet, und die bringt ihre Götter Baal und Asherah mit. Und Ahab akzeptiert das. Und er lässt auch in Israel diese Götter anbeten. Zugleich eine sehr gute Zeit. Ahab war menschlich gesehen politisch ein sehr kluger König. Durch Heiratspolitik hat er sein Reich befriedet, seinen Reichtum gemehrt und hat Israel eine Phase, eine Zeit des Wohlstands, der Entfaltung, der Kultur gebracht. Eigentlich war alles in Ordnung. Und jetzt ganz unvermittelt, ohne irgendwelche Einleitung, es sprach Elia, der Tischbitter, zu Ahab. So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Elia ist ein Bekenntnisname. Jahwe ist Gott. Das heißt Elia. Wissen das in der Lutherbibel mal ganz zum Äußerlichen. Ihr habt ja mitgelesen, die meisten, diesen Text. Warum ist da dieses Wort Herr manchmal mit lauter Großbuchstaben geschrieben, aber manchmal ganz normal? Was heißt das, wenn Herr mit Großbuchstaben geschrieben ist? Das ist der Jahwe-Name, der Eigenname Gottes. So hat Luther von Anfang an das wiedergegeben, so wie das auch bis heute im Judentum ist, den Namen Jahwe, den Gottesnamen, den spricht man nicht aus, sondern da wird Elohim gesagt. Allerdings, jeden Tag an einer Stelle wird der Jahwe-Name ausgesprochen. Und das ist beim Morgengebet. Der erste Satz des Morgengebets jedes frommen orthodoxen Juden beginnt so: Jahwe, ich rühme dich. Da wird der Jahwe-Name ausgesprochen. Elia, ein Bekenntnisname. Jahwe, er allein ist Gott. Was heißt denn Jahwe? Haben Sie sicher schon mal gehört. Ich bin, der ich bin, so übersetzt Luther. Man müsste eigentlich noch genauer sagen, ich für dich. Das ist der Jahwe-Name. Ich für dich. Unsere erste Überschrift, Elia, steht ganz für Gott. Ich habe gesagt, Ahab ist ein außerordentlicher, erfolgreicher König. Für Israel. Friede, Wohlstand, Aufschwung. Jahwe-Gottesdienste wurden nie abgeschafft, gar nie. Auch unter Ahab nicht. Es fanden feierliche, große Gottesdienste statt. Selbst der große Versöhnungstag wurde gefeiert, das Laubhüttenfest, alle die großen Feste mit reicher Lob- und Anbetungsliturgie für Jahwe. Erhabene Gottesdienste. Aber im täglichen Leben, da gelten andere Gesetze. Baal, sein Name heißt eigentlich übersetzt, man kann es nicht genau fassen, aber es heißt so etwas wie unendlicher Herr. Da wird also seine Gottheit betont. Baal ist der Gott, der für die Fruchtbarkeit der Erde zuständig ist. Jahwe für die Religion, Baal für das tägliche Leben. Das ist der Kompromiss. Nicht nur damals in Israel. Das ist der Kompromiss, der immer und immer wieder in die Jesusgemeinde hineinwirkt. Natürlich sind wir religiöse Leute, natürlich feiern wir Gottesdienste, natürlich glauben wir an Gott. Aber mit dem kann man im täglichen Leben nicht durchkommen. Da gelten andere Gesetze. Was gelten da für Gesetze bei uns im täglichen Leben? Ellenbogen, der Stärkere setzt sich durch. Macht. Geld regiert die Welt. Ich komme ja gerade frisch wieder aus Indien zurück. Ich denke, auch wenn ich das vergleiche, das ist unsere besondere Versuchung. Geld regiert die Welt. Besitz, haben. Es gibt im Neuen Testament unwahrscheinlich viele Aussagen, auch und gerade von Jesus zum Geld, der Götze Mammon. Diese Zahl, die ging mir immer im Kopf herum. Ich habe dieses Mal wieder in den Dschungeldörfern und den ländlichen Gebieten, ich bin schon über 35 Jahre, komme ich nach Indien, aber jedes Mal packt mich das fast mit Urgewalt, wenn ich das sehe. Wie Menschen buchstäblich im Dreck und Elend leben. Jedes Schwein bei uns in seinem Maststall hat 10-mal besser als ein Dorfbewohner in den Dschungeldörfern Indiens. Schon von den äußeren Bedingungen her. Die Zahl, die ich letztes Jahr im Verlauf des Jahres mal gelesen habe, die ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Die Deutschen hier in der Bundesrepublik, die geben im Jahr 2,2 Milliarden Euro aus für die Autopflege. 2,2 Milliarden für die Autopflege. Also nicht Wartung oder Reparatur, sondern Putze. 2,2 Milliarden, das ist ja auch klar, bei einem Bestand von circa 50 Millionen Autos, das ist schnell zusammen. Einmal Wäsche lassen, 10 Euro, das ist schon eine halbe Milliarde. 2,2 Milliarden. Das gesamte Spendenaufkommen in der Bundesrepublik beträgt 2,1 Milliarden. Da wird man traurig, tief traurig und zugleich zornig. Ich nenne einfach mal, es gehört ja zu einer Abendbibelschule dazu, 7 Grundlinien für unseren Umgang als Christen mit Geld. Erste ganz schlichte Grundlinie aus dem Propheten Malachi: Gebe den Zehnten. Viele sagen, es ist alttestamentlich. Das Alte Testament ist gut. Es ist ein äußerst kluges Lebensbuch. Ja, gebe den Zehnten und ich stehe dann unter dieser Verheißung und prüfe, ob ich nicht den Segen herabschütte in Fülle. Geben. Im Reich Gottes trägt das Zins und bringt Frucht, wo ich hergebe, nicht wo ich sammle. Das ist die erste grundsätzliche Leitlinie. Die zweite, die sagt der Apostel Paulus, haben, als hätte man nicht. Es darf mich nicht in Gefangenschaft nehmen. Haben, als hätte man nicht. Es darf mein Leben nicht bestimmen. Die dritte Leitlinie, Die kommt wieder von Paulus, Epheser 4, Vers 28. Das schlagen wir mal auf. Wer es hat, der soll es laut lesen. Epheser 4, Vers 28. Leitlinie zum Umgang mit Geld.
Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann.
Der schaffe mit eigenen Händen das Nötige und jetzt wieder, dass er dem Bedürftigen abgeben kann. Ganz wichtiger Grundsatz. Eine andere Stelle, viertens, 1. Timotheus 6, Abvers 8. Die sollten wir eigentlich auswendig lernen. Wir können ab Vers 7 lesen. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Erich, mir ist ein Lied eingefallen, was ihr vom Leichenchor immer wieder gesungen habt. Wie ist das? Nackend bin ich auf die Welt gekommen. Gibt's das? Bitte? Und dann weiter? Da ich kam, da ich, und dann? Aus welchem Lied ist das? Ja. Warum sollte ich mich? Ist das bloß die Melodie oder kommt es in dem Lied? Warum? Gut. Wir haben nichts in die Welt gehauen und jetzt ab Vers 8, das lesen wir. Wer hat's?
Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben sollen, wollen wir uns daran genügen lassen.
Und Vers 9 noch? Und 10.
Die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen an Verderben und Verdammnis.
Jetzt Vers 10 noch? Ganz nüchterne Bestandsaufnahme. Ganz nüchterne Bestandsaufnahme. Geldgier ist die Wurzel allen Übels. Jesus fasst das, ist unsere fünfte Leitlinie, unter dem Stichwort der Betrug des Reichtums. Reichtum steht unter einem zweifachen Grundbetrug. Das erste, es gibt mir Sicherheit. Es gibt mir Sicherheit. Ich habe im Hintergrund ein gut gefülltes Konto. Das gibt mir Sicherheit. Wir haben das in unserem Land zweimal erlebt, dass das nicht stimmt. Bei den Inflationen. Plötzlich war alles weg. Bis eine vorgegaukelte Sicherheit. Und der zweite Betrug: Reichtum gebe mir Unabhängigkeit. Ich bin auf niemand angewiesen. Das ist schon so, aber die Kehrseite ist, es isoliert. Es isoliert. Es zerstört Verbindungen. Sechste Grundlinie, wieder aus dem Alten Testament, Psalm 62. Fällt euch Reichtum zu, wie geht's weiter? So hänge das Herz nicht daran. Und Jesus sagt, wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Gilt seit einiger Zeit, lese ich, das habe ich früher nie gemacht, in der Zeitung auch den Wirtschaftsteil, die Kursentwicklung. Aber nicht wegen meinen Aktien, sondern unsere Geschwister in Indien sind in Not gekommen. Seit der Euro so gesunken ist, er war ja eine Zeit lang unter 1,20, haben sie von dem Geld, was wir überweisen, 20% eingebüßt und mussten die gleichen Aufgaben erfüllen. Ich lese heute Morgen mit Dank und sage, Herr Jesus, klasse, dass der Kurs gestiegen ist. Ich weiß das auswendig, 0,86%. Jetzt ist er auf 1,3724. Betet mit, dass der Euro steigt. Aber nicht wegen uns, sondern wegen Indien. Ist wichtig für Sie, ganz wichtig. Und letzte Leitlinie. Alles, was wir haben für den Herrn, auch unser Geld. Wir geben für das Reich Gottes. Wir haben gesagt, Ahab geht einen Kompromiss ein. Yahweh für die feierlichen Gottesdienste, für die Hochreligion, Baal fürs tägliche Leben. Viele Christen sind in dieser Versuchung. Wir gehen diesen Kompromiss ein. Ja, wir sind gläubige Leute. Wir beten Jesus an. Aber das Geld ist etwas Entscheidendes in unserem Leben. Bestimmt uns. Ein zweiter Kompromiss heute. Der umgibt uns von allen Seiten. Ich möchte ganz direkt dazu einmal etwas sagen. Wir stehen in einer grundlegenden Diskussion. In der Kirche soll es möglich sein, dass gleichgeschlechtliche Paare im Pfarrhaus zusammenleben. Eigentlich ein unvorstellbarer Gedanke für uns Normalbürger. In anderen Kirchen ist das schon ein Stück weit vorangeschritten, in deutschen Landeskirchen. Bei uns in Württemberg habe ich das für absolut unmöglich gehalten. Aber im Zug dieser Diskussion kommt heraus, dass in Einzelfallprüfungen bereits in 5 Pfarrhäusern das bei uns in Württemberg das gibt. Diese Kompromisse, die bei der Ethik eingegangen werden. Natürlich ist es so, dass in unserer Gesellschaft Homosexualität, ich würde nicht sagen, immer mehr akzeptiert worden ist, aber immer mehr beeinflusst worden ist, dass man nichts dagegen sagt. Sonst ist halt so. Wenn der deutsche Außenminister seinen Freund heiratet. Ist halt so. Und wichtige Bischöfe unserer Kirche begründen das, dass das auch so sein kann, indem sie sagen, das, was da in der Bibel über Homosexualität steht, sind zeitgebundene Aussagen. Das gilt heute nicht mehr. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja, sage ich, wenn ich mit solch einem Kompromiss beginne, liebe Leute, was ist da noch verbindlich in der Bibel? Wir haben schon viele Leute in der Kirche, die sagen, ja, die Rede vom Sühnetod Jesu am Kreuz, das sind alttestamentliche Vorstellungen, die sind heute nicht mehr zeitgemäß. Ich möchte jetzt nicht riesig Polemik machen, aber ich möchte das sagen, wo man solche Kompromisse anfängt, da wird alles kaputt gemacht. Da geht alles wirklich kaputt. Wir haben nur eine Grundlage und Möglichkeit, in der Nähe Jesu, in seiner Gemeinschaft, in wirklicher Verkündigung zu bleiben, wenn wir an der Bibel bleiben. ungeheuer schlau vom Satan, was er da macht. Er greift an der Bibel an. Er greift an der Bibel an. Er erschüttert grundsätzlich das Bibelvertrauen. Das ist eine ganz alte Frage, die er am Anfang der Eva gestellt hat. Sollte Gott gesagt haben? Und dann zitiert er das Wort Gottes. Und genauso heute bei diesen Stellen, was über Homosexualität geschrieben ist, sollte Gott das gesagt haben. Nein, bekannter Professor, Theologieprofessor hat gesagt, das hat der Paulus gesagt und der war erotisch völlig unmusikalisch. So kann man es auch sagen. Genau die gleiche Frage. Es ist ganz deutlich, das sind die beiden großen Angriffs- und Kompromissfelder, wo die Gemeinde, wo die Kirche, wo wir als Christen, wenn wir uns darauf einlassen, die Vollmacht verlieren. Das eine ist das Geld und das andere der Sex. Ich sage so schlicht. Das sind die Punkte. Elia, ein ganz anderer, er sagt und stellt sich so vor, der Gott, vor dem ich stehe. Das heißt eigentlich, ich bin sein Diener. Wenn ich vor jemand stehe, was geschieht denn dann? Ich schaue ihn an. Das heißt, von Angesicht zu Angesicht. Hier in diesem Raum ist ja jetzt ein bisschen besser, obwohl ich absolut bevorzugt bin, ich sehe alle Gesichter. Ihr seht zumindest mich, ich hoffe von allen Seiten, weil hören ohne sehen ist manchmal schwierig. Aber sonst haben wir ja eine ganz andere Ordnung in unseren Gemeinden. Wir haben die Hinterkopfordnung. Wir sitzen aufgereiht wie die Hühner auf der Stange und sehen immer den Hinterkopf des anderen. Da kann nicht viel Gemeinschaft entstehen. Das ist schwierig. Lasst uns immer wieder diese Hinterkopfordnung aufbrechen. Begegnung geschieht von Angesicht zu Angesicht. Das heißt aber auch von Angesicht zu Angesicht, wie sagt Jesus einmal, das Auge ist des Leibes Licht. Wenn ich ins Angesicht schaue, dann kann ich auch ein Stück weit verstehen. Auch ein wenig hineinschauen. Wenn ich vor dem Angesicht Gottes stehe, das heißt, ich lasse mich durchschauen. Ich lasse mich durchschauen. Damals der Adam, der war nicht interessiert von Angesicht zu Angesicht, sondern er ist abgehauen. Er floh, er sitzt im Versteck. Von Angesicht zu Angesicht, ich lasse mich durchschauen. Und wenn ich mich durchschauen lasse von Angesicht zu Angesicht, dann werde ich brauchbar zum Dienst. Mein Gott, vor dem ich stehe, der gibt mir Auftrag, der sendet mich. Das wichtige Wort, wieder von Paulus, Kolosser 3, Vers 17, das können wir auswendig. Wer weiß, was da steht? Fast. Beginnt mit alles. Alles, was ihr tut. mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Darf ich mal mit so leise im Hintergrund sagen, das würde jetzt in Indien nicht passieren. Wenn wir da in der großen Gemeinschaft der Bibelgemeinde zusammen sind, Leute, da strömen die Bibelstellen. Da wäre jetzt auch ein Drittel von dem, wie wir hier zusammen sind, die könnten die Bibel lesen. Zwei Drittel wären Analphabeten, aber die können die Bibel weithin auswendig. Die können es auswendig. Und auswendig können ist noch besser als lesen können, weil da kommt das dann sofort. Lass uns hineinleben in dieses Wort. Alles, was ihr tut, das heißt vor dem Angesicht stehen. Ich lasse mich durchschauen und nehme seinen Auftrag an. Der Gott, vor dem ich stehe. Der Ahab müsste sagen, die Frau, die bei mir die Hosen anhat. Erst war der König über Israel, aber die Isabel hat die Hosen an. Zeigt sich dann später bei Nabobs Weinberg, wo der Ahab reagiert wie ein ungezogenes Kind und trotzt und dann die Isabel, die nimmt sie in die Hand. Der steht ganz klar unter dem Pantoffel, obwohl er König ist. Seht ihr diesen Gegensatz? Der Gott, vor dem ich stehe. Und der große, erhabene König Ahab unter dem Pantoffel seiner Frau. Das hat aber auch ein zweites, der Gott, vor dem ich stehe, der mich durchschaut. Was ist das Zweite? Nicht nur ich nehme seinen Auftrag an, sondern wenn mich jemand durchschaut, der weiß, was ich brauche und bitte? Ich bin nicht nur verletzbar, sondern noch mehr. Es wird aufgedeckt. Der Gott, vor dem ich stehe, der mich anschaut. Von Jesus heißt es immer wieder in der Begegnung, zum Beispiel mit den Pharisäern, er wusste, was sie dachten. Er durchschaut diese Frau am Jakobsbrunnen, die da kommt. Jesus sieht viel tiefer. Rufe deinen Mann. Ja, fünf Männer hast du gehabt und der du den jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Das ist eine schwierige Sache, wenn uns Jesus, wenn uns Gott durchschaut. Darf er das bei dir und mir? Der Gott, vor dem ich stehe, Herr, ich bin vor dir offenbar. Es hat ja keinerlei Sinn, etwas vor ihm zu verbergen. Ich habe schon einmal erzählt, diese Geschichte, ich finde die großartig. In Schweden soll einer einen anonymen Brief an 10 hervorragende schwedische Persönlichkeiten geschrieben haben. Und da stand nur ein Satz drin. Fliehe, alles ist entdeckt. Und von den 10 seien 9 am nächsten Tag untergetaucht. Überlege mal, was würdest du tun, wenn du so einen Brief kriegst? Flieh, alles ist entdeckt. Wirst du das Köfferle packen? Oder würdest du, ich würde zu meiner Frau sagen, Wilde, du schau mal her, irgendein Spinner. Komm, das werfen wir in einen Papierkorb. Darf der Herr Jesus dich ganz durchschauen? Darf er das? Das ist das Wichtige. Von dort her kommt die Vollmacht. Elia, er lässt sich bis ins Innerste durchschauen und jetzt kann er vor den Pantoffelhelden Ahab treten, ohne zu zittern und zu sagen, Es wird nicht regnen. Von daher kommt die Vollmacht. Israel ist das einzige Land dort im Nahen Osten, wo die Wasserreserven nicht ausreichen, ist unwahrscheinlich angewiesen auf Regen. Das tue ich übrigens auch jeden Morgen. Ich lese den Wetterbericht von Tel Aviv. Leider kommt er nicht im Teckboden, deshalb habe ich auch die Stuttgarter Zeitung noch abonniert. Aber jeden Tag lese ich. Gestern habe ich gelesen, habe gesagt, Herr Jesus, ich danke dir. Da stand nämlich Tel Aviv 18 Grad Regen. Heute steht 16 Grad bewölkt. Da muss man wieder bitten, Herr, lass regnen. Dieses Land ist angewiesen auf den Regen, sonst wächst nichts. Die Jordanquellen sind zwar gewaltig, der Jordan ist ein großer Strom, aber das reicht beileibe nicht, um das ganze Land zu versorgen. Gott hat sein Volk auf diesen Flecken Erde gesetzt. Der israelische Humorist, oder wie heißt das, der Kishon? Ephraim Kishon hat einmal gesagt, da hat uns Mose 40 Jahre lang durch die Wüste geführt. Und dann hat er uns an einen Fleck gebracht, wo es keine Bodenschätze gibt, kein Erdöl. Eigentlich der einzige Ort dort im Nahen Osten. Das hat Gott ganz bewusst gemacht. Er hat sein Volk auf einen Flecken Erde gesetzt, hat diesen Flecken Land erwählt als sein Land für sein Volk, wo man ganz in Abhängigkeit von ihm leben muss. Ganz in Abhängigkeit. Das gehört unter der Herrschaft Ahabs, gehört der Regen in die Zuständigkeit des Baal. Er garantiert die Fruchtbarkeit des Landes. Das heißt, was jetzt geschieht, ist nicht einfach so eine Strafe, sondern jetzt beginnt ein Kampf eigentlich. Eigentlich ist kein Kampf. Jetzt wird die Frage entschieden, wer hat wirklich Macht? Der Baal oder Jahwe? Es wird nicht regnen. Er greift ihn an der stärksten Stelle an. Wer ist wirklich Gott? Das erleben wir in Indien. Ich habe es heute Mittag einer jungen Frau erklärt, die ein großes Herz offensichtlich hat für Indien und gesagt hat, ich muss einmal dorthin, ich möchte dort mitarbeiten. Und dann hat sie gefragt, ich habe ihr Büchlein gelesen, da, wie heißt die heilige Kuh da? Heilige Kuh in der Kirche, ist ja unglaublich, hat sie gesagt. Ja, das ist unglaublich. Aber das steht unter dem Vorzeichen, die Zauberer und Medizinmänner in den Dörfern, die haben Kraft. Eine Kraft, die aus dämonischen, okkulten Wurzeln gespeist wird. Der Satan hat Kraft. Und gegen diese Kraft, da setzt Jesus seine Kraftzeichen. Da setzt er seine Kraftzeichen. Das ist dort der Sinn von den Zeichen und Wundern, den Großtaten, den Heilungen. Man müsste fast sagen, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch mächtiger geworden. Wo die Kraft des Satans ganze Dörfer, ganze Landstriche regiert, da ist die Kraft Jesu Christi eine durchbrechende, aufbrechende Kraft. Und nur so kommen die Menschen dann wirklich zum Fragen, wer ist dieser Gott, der solche Macht hat? Das ist der Sinn der Kraftzeichen dort in Indien, weithin. Da zeigt Jesus, wer wirklich Gott ist, wer wirklich die Macht hat. Jetzt machen wir 5 Minuten Pause. Elia steht ganz für Gott, war unsere erste Überschrift. Die zweite, er wird ganz von Gott versorgt. Das ist ja nicht ohne. Elia sagt über Ahab und damit über ganz Israel das Gericht an. Es wird nicht regnen. Damit ist die Lebensgrundlage für Israel entzogen. Es wird nicht regnen, so kann man nicht überleben. Für einige Zeit, man hat ja Zisternen, man hat verschiedene Möglichkeiten, aber er spricht ja nicht von einer Regenzeit, die ausfällt, sondern diese Jahre. Und wir wissen, es waren 3,5 Jahre. Es wird nicht regnen. Gott richtet Ahab und sein Volk. Das Gericht ist ja immer wieder eine Frage, die uns sehr umtreibt. Was ist das mit dem Gericht Gottes? Der richtende Gott. Auch hier 5 Sätze dazu. Im Neuen Testament gilt, und das ist für uns in dieser Grundlinie, das, was zählt. Das Gericht ergeht nicht mehr als Vernichtungsstrafe. Dahinter steht Jesaja 53, die Strafe liegt auf ihm. Es heißt nicht, dass Gott in unserer Zeit, in der Jesuszeit nicht mehr richtet, aber es ergeht kein Vernichtungsgericht. Das kommt erst im letzten, im jüngsten Gericht. Niemand muss Angst haben, Gott will mich kaputt machen, sondern das Gericht, das ist der zweite Satz, dient immer zum Herrichten. Das ist sehr positiv. Wenn wir ausgehen und meine Frau sagt, jetzt richte mich, dann heißt das nicht, die geht aufs Amtsgericht nach Kirchheim und wird da verknackt zu 3 Jahren oder so, sondern sie macht sich schön. Herrichten, das will Gott. Wenn er in unser Leben eingreift mit harten Wegen. Der dritte Satz zum richtenden Gott, jetzt in der Jesuszeit, es gibt ein Endgericht. Und wir kennen genau den Maßstab, der geht ewig verloren, der Jesus nicht annimmt. Schlicht und einfach. Und das ist grundbiblische Jesus-Aussage. Nicht irgendwie eine Drohung oder irgendetwas. Es hängt alles am Vertrauen auf Jesus. Wer an mich glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Vierter Satz, es gibt für jeden Menschen, auch für den Glaubenden, ein Gericht. Aber für den Glaubenden das Preisgericht. Wir werden Lohn empfangen. Das ist so komisch, sich das anhört, aber freust du dich auf das Gericht? Wir Christen dürfen uns auf das Gericht vor dem Preisrichterstuhl Jesu freuen. Dürfen wir. Oder hast du Angst vor dem Gericht? Dann sag es ihm und sag, Herr Jesus, da muss irgendetwas in mir noch verquer sein. Ich möchte wirklich ganz mit dir leben. Ich freue mich, bis du zu mir sagst, ich nehme es mit diesen Worten aus Matthäus 25, ei du guter und getreuer Knecht. Geh ein zu deines Herrn Freude. Oder im anderen Gleichnis, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Wisst ihr, ich kann mir es immer wieder so verdeutlichen, wenn wir eine Mathe-Klassenarbeit geschrieben haben in der Schule, dann habe ich mich immer ganz arg gefreut, wenn so am nächsten oder übernächsten Tag geheißen hat, der Mathelehrer ist krank geworden. Die Stunde fällt aus, weil dann habe ich gewusst, die Arbeit kommt nicht so schnell zurück. Und das war immer gut so. Wenn sie dann zurückkam, war es keine große Freude. Aber wenn wir einen Deutschaufsatz geschrieben haben, dann habe ich dem Tag entgegengefiebert, bis der den Aufsatz zurückgibt und konnte es nicht erwarten. Weil das habe ich mit ganzem Herzen gemacht. Wenn wir mit ganzem Herzen für Jesus leben, dann fiebere ich den Tag entgegen, wo er ans Licht bringen wird und aufdecken wird meine Werke. Und das biblische Wort für Werke heißt, das durch mich Gewirkte, was der Geist Gottes durch mich tun konnte. Nicht, was ich mir vorgenommen habe, was ich getan habe, sondern wo ich mich habe von ihm gebrauchen lassen. Das meint das, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Selig sind die Toten, die sich für Jesus geöffnet haben und die sich von ihm haben gebrauchen lassen, die den Tag so begonnen haben, dass sie gebetet haben, Herr Jesus, ich möchte heute mit all dem, was mit meinem Beruf, mit meiner Familie, mit den Verpflichtungen, in denen ich stehe, ich möchte eines, ich möchte ganz aufmerksam sein, wenn du mich heute gebrauchen willst, in besonderer Weise. Dann lass alles andere stehen. Das muss man erbitten. Er zwingt uns nicht, dass er da mit der Peitsche oder so, und jetzt machst du das, sondern ganz leise redet sein Geist. Ganz leise, aber deutlich. Dann tu das. Dann tu das. Das Preisgericht. Bei welchem Satz sind wir jetzt? Jetzt kommt der fünfte. Das Gericht ist vorher deutlich angesagt. Es kann sich niemand entschuldigen und sagen, das habe ich nicht gewusst. Das ist vorher deutlichst angesagt. Wenn ihr allein vom Textbestand her in die vier Evangelien schaut, niemand hat so klar, so häufig und so deutlich vom Endgericht, vom Verlorengehen geredet wie Jesus. Aber nicht um zu drohen, sondern um herzulocken. Das Gericht ist vorher angesagt. Das ist ja komisch, wenn ich da auf einer Straße stehe und wedle mit der Hand und dem Stoppschild und sage dem Autofahrer, halt, dreh um, da vorne ist die Brücke eingestürzt, fahr nicht weiter. Und er sagt, die lass mich doch von dir nicht drohen. Und fährt weiter, ja. Ist er selber schuld? Wir Menschen sind selber schuld, wenn unser Leben verloren geht. Selber schuld. Das Gericht über Israel. Elia ist dem nicht entnommen, der lebt mittendrin, der lebt ja auch im Land. Aber jetzt kommen diese beiden Namen, das ist ja nicht nur so, Namen haben in der Bibel immer eine Bedeutung. Gott schickt ihn an den Bach Krit. Krit heißt eigentlich übersetzt Scheidung, Trennung. Er ist abgesondert. Er lebt anders als die anderen. Das ist unsere christliche Position. Und zwar zweimal wird das betont, dieser Bach Krit. Am Bach Krit, von dem, in dem der Jordan, der zum Jordan fließt. Jordan heißt übersetzt der Herabfließende. Scheidung, aber vom Herabfließenden umgeben. Das sind wir Christen. Wunderbares Bild. Anders leben als die anderen. Und er wird versorgt, die Raben versorgen ihn. Sie bringen Brot und Fleisch, so wie in der Wüste, Manna und Wachteln. Da gehört schon Vertrauen dazu. Er sitzt dort am Bach Krit, ist ja heiß, hat keinen Kühlschrank, keinen Rewe um die Ecke. Er sitzt buchstäblich da und muss warten. Er hätte sich ja auch jetzt noch sitzen können und jede Nacht den Kopf zermattern. Kommen die Raben morgen früh auch? Und wenn sie da waren, dann hat er sich satt gegessen. Und wenn sich's Hunger gefühlt, ja, kommen sie heute Abend auch. Nein, Elia lebt in diesem Grundvertrauen. Gott versorgt ihn, ganz praktisch. Je mehr wir Jesus vergeistigen, je mehr wir ihn vergeistigen, umso ferner und blasser wird er. Es wird zu einem theoretischen Glauben. Reine Theorie. Elia durchlebt das. Das ist eine Lebensschule. Jeden Tag ganz praktisch auf Gottes Hilfe angewiesen zu sein. Und das zu erleben, dass er hilft. Wir sollten das wieder ganz ernst nehmen, von Gott versorgt. Matthäus 6, der Bergpredigt, die Verse 25 bis 34. Lasst uns mal aufschlagen. Die Jesuspredigt, die beschäftigt sich nicht mit gewaltigen Themen, sondern die redet hinein in unser Leben, in unser tägliches Leben. Matthäus 6, Vers 25 bis 34. Wer eine laute Stimme hat, möge es lesen. Und wenn es auf der Kassette nicht drauf ist, muss man da die Bibel aufschlagen. Die ist auch gut, gell? Vers 25 bis 34. Ganz wichtiger Abschnitt. Jetzt.
Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen. Und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer unter euch kann mit allen seinen Sorgen sein Leben auch nur um eine Spanne verlängern? Und was macht ihr euch Sorge um eure Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit ist nicht bekleidet gewesen wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass er heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr auch euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, wie werden wir uns kleiden? Nach allen diesen Dingen fragen die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr all das nötig habt. Sucht in erster Linie nach der Königsherrschaft Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das alles dazugegeben werden. Darum sorgt euch nicht um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seiner eigenen Mühe genug.
So, das sind ganz praktische Sätze. Sollte man auch einmal einer Frau sagen, wenn sie vor dem vollen Kleiderschrank steht und sagt, was ziehe ich an? Ich hab gar nichts. Aber es gilt auch für uns Männer, die Sorge, was werden wir essen, was werden wir trinken? womit werden wir uns kleiden? Das sind so diese Grundbedürfnisse des Menschen. Und Jesus sagt ganz nüchtern, das greift in dieses Vertrauen zu mir hinein, wenn du mir vertraust, ich versorge dich auch hier. Ich gebe dir. Wir haben das buchstäblich verlernt. Weithin verlernt. Ich lerne unwahrscheinlich viel von den Brüdern und Schwestern in Indien. Wie sie in diesen einfachen Fragen, hat mir einer erzählt, ja, wir haben in letzter Zeit Not gelitten. Und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, jetzt wäre es mal wieder gut, wir könnten uns richtig satt essen. Und weißt du, was geschehen ist? Ich bin aus meinem Dorf hinaus, war dort im Sielerdschungel und bin eine Strecke gegangen und habe ein ganz großes Honignest gefunden. Das ist ein Leckerbissen. Das ist ein Leckerbissen. Riesen Honignest. Und er hat das mitgenommen, hat es im Dorf verkaufen können, so viel war das, und war versorgt mit Nahrung und Kleidung und allem. Und er hat mir so eine Flasche mitgegeben. Wilder Dschungelhonig. Ich habe es vergessen, ich bin schon in Indien. Ich wollte es erst ganz am Schluss einpacken, weil ich gedacht habe, wenn es ausläuft, ist Käse. Ich habe es doch vergessen. Ah, herrlich, das sind solche praktischen, direkten Erfahrungen. Das erzählen manche Alten bei uns, wenn die Notzeiten waren. Das hat mein Vater noch erzählt. Wir waren ja zu Hause 6 Kinder und diese Mäuler zu stopfen, das war nicht immer einfach. Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, das waren schwierige Jahre. Dann hat er gesagt, und manches Mal, dann habe ich gesagt, Herr Jesus, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. Und dann stand am nächsten Morgen ein Korb mit Kartoffeln vor der Türe. Wir können das erleben, ganz praktisch, wo wir das wirklich wieder einüben. Wisst ihr, die Bibel im Neuen Testament, da ist die Rede von Judenchristen. Das sind Christen, die kommen aus den Juden. Dann Heidenchristen, das sind Christen, die kommen aus den Heiden, sind Christen geworden. Es gibt da eine ganz neue Sorte von Christen. Das sind nämlich die Christenheiden. Die sorgen sich ständig. Wir sind in der Gefahr, Christenheiden zu werden. Nach solchem allem trachten die Heiden. Wenn das unser Denken immer mehr in Beschlag nimmt, ihr sollt nichts sorgen und sagen. Das ist ein starker Ausdruck. Das heißt, nicht nur es bewegt mich, sondern es bestimmt eigentlich alles bei mir. Sorgen und sagen. Schön, das biblische Wort für Sorgen. Wisst ihr, was das wörtlich übersetzt heißt? Die Dediger müssen es wissen. Was heißt Sorgen? Kopfdrehungen. Das ist die wörtliche Übersetzung, Kopfdrehungen. Das, was sich nur mich ständig im Kopf bewegt. Es gibt ein falsches Sorgen, das sind diese Kopfdrehungen, die mich ständig belasten. Es gibt ein rechtes Sorgen, nämlich alles das, wo ich den Kopf stoppen kann, wenn ich mit den Händen angreife. Das sind rechte Sorgen. Ich kann wirklich etwas tun. Zum Beispiel für meine Nahrung arbeiten, hat der Apostel Paulus gesagt. Schaffet mit euren Händen, dass ihr etwas habt. Es gibt eine gute Sorge, das ist die Fürsorge für andere. Es gibt auch eine gute Sorge, das ist eine Art der Vorsorge, dass ich etwas vorausplanen kann, aber immer unter dem Wort, so der Herr will und wir leben. Diese Kopfdrehungen, ich habe das mal erlebt und habe es euch schon erzählt, da kommt eine Frau völlig fertig zum Gespräch und sie sagt, jetzt kann ich dann nehmen. Da sage ich, was macht Ihnen so Kummer, was treibt Sie so fürchterlich um? Ja, sagt sie, meine Tochter hat einen Führerschein. Ja, sag ich so, gut. Ja, ja, sie fährt Auto. Jetzt sitze ich ständig da und denke, wenn was passiert. Ich habe ständig Angst um meine Tochter. Da habe ich überlegt und habe ich gesagt, ja, das können Sie abstellen. Nehmen Sie Ihren Führerschein weg. Oh, das kann ich nicht. Da habe ich gesagt, gut, also wenn dieser Weg nicht geht, dann weiß ich noch einen zweiten. Ja, welchen? Wie kann man mir helfen? Dann habe ich gesagt, immer wenn Ihre Tochter mit dem Auto wegfährt, sitzen Sie mit dazu. Wenn ein Unfall passiert, sind Sie unmittelbar dabei, können sofort helfen. Und dann hat sie auch angefangen zu lachen und hat gemerkt, das sind Kopfdrehungen. Das sind Kopfdrehungen. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, dass ich sage, Herr Jesus, meine Tochter, die fährt Auto. Sie kann es jetzt so gut. Mag ja sein, bitte fahr du mit. Bitte fahr du mit. Ich habe das jetzt wieder ganz neu erfahren und bin bestärkt worden, indem ich setze mich nicht mehr ins Auto und sei es auch noch so eine kurze Fahrt, wo ich nicht vorher sage, Herr sei dabei. Bin da kürzlich 2 Tage von Indien zurück und fahre da spät abends heim, fahre durch Rottenburg. Das heißt, da ist schon 20 Kilometer vor mir ein Unimog gefahren. Und so zottelig. Und man konnte nicht überholen. Und dann in Rottenburg beim Ortsausgang, da war eine gerade Strecke. Und ich habe gedacht, so jetzt vorbei. Geb Gas wieder, Blöde. Und da fährt aus einer Tankstelle vielleicht 5 Meter vorher einer raus. Und ich musste das Auto rumreißen. Bin so auf den Unimog, dass den auf den Kopf geschmissen hat und mir hat das ganze Hinterteil weggerissen. Ein Schock. Und dann war ich nachher so unendlich dankbar. In dem Unimog saß ein Mann mit seinem kleinen Kind, der war 5 Jahre alt. Und beiden ist überhaupt nichts passiert. Aber ich konnte in dem Schock dann noch sagen, Herr Jesus, danke, dass du in all dem doch deine Hand drin gehalten hast. Wir sitzen da in rollenden Zeitbomben, ist mir wieder bewusst geworden. Im Übrigen, ich war natürlich ein Stück weit schuld, weil ich noch innerorts war, 200 Meter vor der Ortstafel, überholt habe. Aber der andere ist abgehauen. Rechte Sorgen. Es heißt hier ganz schlicht, und der Bach vertrocknete. Der Bach vertrocknete. Elia wird aufs Neue auf sein Vertrauen geprüft. Wie geht's jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter? Der Elia bleibt 3,5 Jahre völlig abhängig von seinem Herrn. Und er tut das, klasse, absolut der Gott, vor dem ich stehe. Ihr müsst es noch einmal durchlesen, dieses 1. Könige 17. Es erging das Wort des Herrn und Elia tat. Da ist keinerlei Diskussion, genauso wie in 1. Mose 22. Und der Herr sprach zu Abraham und Abraham ging. Dieser fraglose Gehorsam, so fraglose Gehorsam. So wird Elia, und das ist unsere dritte Überschrift, für andere zum Segen. Jetzt wird sein Vertrauen noch einmal auf eine tiefe Probe gestellt. Es heißt hier, geh hin, wohin? Nach Zarpat, das bei Sidon liegt. Zarpat, das heißt wörtlich die Überreiche. Ist eine der großen, reichen Städte, Phönizierland, Sidon, fischreich. Also das sind beides bekannte Städte für Überfluss. Aber jetzt gibt es nichts mehr. Aber Zarpat und Sidon, die liegen im Stammland des Baal. Dort schickt ihn Gott hin. Dort schickt er ihn hin. Er sendet Elia in Baalsland. Das ist bis heute unsere Ortsanweisung. Jesus sagt, zieht euch zurück, baut euch einen Bunker, macht den Deckel zu, bis ich wiedergekommen bin und dann kommt er raus. Und Jesus sagt, geht hin in alle Welt. Das ist unsere Ortsanweisung. Das macht er sehr deutlich an diesem Bild. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Salz muss hinein, dort wo es fault. Salz muss dorthin, wo es fad ist. Licht muss dorthin, wo es dunkel ist. Sonst hat es keinen Sinn. Unser Weganweisung, unsere Ortsanweisung als Christen führt hinein in diese Welt. Das heißt, so wie wir jetzt zusammen sind, wir fühlen uns sehr gut. Wir sind in der Gemeinschaft derer, die mit uns glauben, die mit uns auf das Wort Gottes hören. Aber das hat nur eine Berechtigung, wenn wir von dort aus neu hineingehen in die Welt. Wir Christen, wir sitzen so nah immer aufeinander. Wir wissen ja, was geschieht, wenn immer Salz zu Salz kommt. Das gibt im Laufe der Zeit Salzbollen. Es gibt viele Hauskreise, die sind Salzbollenhauskreise. Die gehen nicht mehr hinaus. Geschieht auch in Gemeinschaften. Wenn wir nicht mehr sendungsbereit sind, wo lebst du in der Welt? In der Welt. Zum Beispiel in unserem Beruf. Da sind wir in der Welt. Und dort als Christ leben. Dort als Christ leben. Wir sind in der Welt bei unserer Verwandtschaft. Ich nehme nicht an, dass ihr alle aus Familien kommt, die durch die Bank weg alle bekennende Christen sind. Viele Familien feiern. Da sind wir in der Welt. In unserer Nachbarschaft, da sind wir in der Welt. Tun wir da auch diese einfachen Schritte hin zum anderen? Habe ich ganz neu gelernt, wenn man jetzt nicht mehr Ortspfarrer ist, sondern ich lebe in einer sehr ruhigen Straße da in Auen und da ist ein älteres Ehepaar und so. Am Anfang waren die sehr grädig, aber sind wahrscheinlich grundsätzlich grädig. Und meine Frau, die hat so eine aufklemmende Art, die hat sie dann ins Gespräch gezogen und so und hat sich eine ganz arg gute Bekanntschaft entwickelt. Dann noch die kleinen, unsere Enkelkinder, die öffnen ja das Herz. Enkelkinder sind gute Evangelisationsöffner. Und dann hat er sogar mich mal angesprochen. Irgendwie kamen wir aufs Wetter, das ist ja ein wichtiges Thema. Und dann hat er gesagt, Sie haben ja gute Verbindungen nach oben. Das war wirklich gut, dieser Satz. Und dann konnte ich ein bisschen einsteigen. Es ist wichtig, dass wir Schritte tun auf die anderen zu. Mein Thema ist Jesus. Nicht irgendwie in aufdränglerischer Weise, sondern ganz normal davon reden, was ich als Christ glaube, wie ich lebe, wie ich das oder jenes anpacke. Da steht die Nachbarin an der Supermarktkasse mit traurigem Gesicht. Ja, bei meiner Tochter, da ist ein ganz schwieriger Befund festgestellt worden. Und dann die Christin, die steht daneben und sagt, ja, ich kenne das, das habe ich auch schon erlebt. Ich habe dadurch viel Erleichterung erfahren, dass ich beten konnte. Ja, hilft das Beten? Schon ist man mittendrin im Gespräch, ohne große, was weiß ich, fromme Phrasen, sondern so normal wie möglich reden. Manchmal verstehe ich es auch nicht, wenn so die jungen Leute, wenn sie sagen, jetzt chill eine Weile beim Jesus. Man muss erst überlegen. Gell, Helmut, jetzt chillest du mal eine Weile. Chillen heißt ausruhen, Freude haben. Also ganz normal miteinander reden. Komm zu Jesus, bei dem kann man chillen. Das muss man erst so machen, die jungen Leute untereinander. Ich bin kenntlich als der an Jesus glaubt. Ich habe wieder lang gerungen. Jetzt mit dem Auto, als ich lasse gerade reparieren, auf der Rückseite ist ein Fisch, ob ich wieder einen hinmache. Aber soll mich nicht abhalten, ich mache wieder einen Fisch hin. Wenn es nur das ist. Ich habe schon einmal gefragt, als ich da mit dem Auto unterwegs war, in Norddeutschland und dann, ich glaube, an einer Raststätte und dann fragt mich einer, sind Sie von der Nordseefischerei? Die haben ja auch das Fischzeichen, gell? Dann konnte ich anfangen zu sagen, nee, ich bin nicht Vertreter für Fische, sondern das ist ein besonderes Zeichen. Da kommt man schon ins Gespräch. Im Balsland herrscht Sterben. Da herrscht Sterben. Die Witwe sagt sehr deutlich, dein Gott. Sie sagt nicht mehr, so wahr der Herr, dein Gott lebt. Sie sagt nicht mein Gott. Das heißt, sie hat erkannt, auch im Baalsland, Jahwe ist der Gott. Baal ist tot, der ist machtlos. Das andere an unserem Leben sehen, dein Gott, der hat Kraft. Der bringt durch. Wisst ihr, und das sehen sie nicht nur, doch auch am Erfolg. Das begegnen mir in Indien immer wieder, diese wirklich segensreiche Arbeit, ich möchte das einmal so aussprechen, vom Deichmann. Ihr kennt die Deichmann-Schuhe. Der Deichmann hat einen kleinen Schuhladen übernommen und hat heute, ich weiß nicht wie viel, weit über 1000 Filialen auf aller Welt. Und den Großteil seines Gewinnes verwendet er für Hilfen in Indien und, glaube ich, in Tansania und noch jetzt in Ostdeutschland, Osteuropa. Sein Erfolg, und der Mann hat Millionen verdient und nicht irgendwie auf krumme Touren. Einmal war ich ein wenig erstaunt, als ich im Fernsehen da so Werbung gesehen habe. Das war also wirklich sexistisch. Und da müssen sich viele beschwert haben, er hat es sofort abgesetzt. Aber der Deichmann, der lebt das ganz bewusst, fällt euch Reichtum zu. Das ist ihm zugefallen, ein tüchtiger Mann. Und er steckt es in den Aufbau der Hilfe für Menschen. Unter dem Vorzeichen, dass er Jesus bekennt. Aber ganz anders noch sehen die Menschen an uns, dass wir Jesusleute sind, wie wir mit dem Schweren fertig werden. Ich glaube, das ist heute das wichtigere Zeugnis. Dieses dennoch bleibe ich stets an dir, auch wenn mir Leib und Seele verschmachtet, bist du doch Gott, alle Zeit, meines Herzens Trost und mein Teil. Kenn dich deine Umgebung. Als Jesusmann, als Jesusfrau. Schlichte Frage. Der Elia war kenntlich dein Gott. Und so wird er für andere zum Segen, für diese Witwe und ihren Sohn. Es ist nicht ohne, sondern das ist sicher ein Anklang des Mehl und das Öl, Brot und Öl. Der Geist und die Gegenwart des Herrn, das trägt Elia in Baalsland. Sechsmal wollen wir sehen, wie diese Entscheidung fällt. Jesus, wir danken dir. Was geschrieben steht, ist geschrieben. Uns zur Lehre, zur Erbauung, zur Ermahnung, zur Wegweisung. Danke, dass du solche Männer gebraucht hast, damals schon, dass sie das hinaustragen. Du bist der alleinige Gott. Du weißt, wie schnell wir auch ganz persönlich nicht mehr vor deinem Angesicht stehen, sondern so halbseits, weil wir uns nicht ganz aufdecken lassen wollen. Hilf jedem von uns dazu, dass unser Leben wieder stracks vor deinem Angesicht ist. Du weißt auch, wie wir in die Gefährdung kommen, zum Kompromiss. Wir sind traurig über das, was in unserer Kirche gerade geschieht. Aber wir wollen ganz schlicht von deinem Wort her das bezeugen. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll denn der Glaube ruhen? Wir danken für dein Wort und wollen jetzt auch diese Abende so nehmen, dass du uns ganz persönlich wieder anreden und ausrichten willst. Behüte und bewahre jedes von uns jetzt auch auf dem Nachhauseweg. Gib uns eine gute Nacht, erneuere unsere Kräfte. Wir wollen auch am morgigen Tag dir brauchbar sein. Amen.